Ich begrüße Sie zu unserem nächsten Podcast zum bukolischen Pathos im Siglo de Oro. Heute und in den folgenden zwei Sitzungen wird es gehen um Garcilaso de la Vega, einem der wichtigsten Dichter spanischer Sprache überhaupt und des 16. Jahrhunderts im Besonderen. Dieser Block wird, nachdem wir uns im ersten Teil mit Juana Lencina immer wieder mit der Frage der Innerweltlichkeit beschäftigt haben, jetzt genauer ausbuchstabieren, wie man rhetorisches, episches und szenisches Pathos unterscheiden kann. So unterteilen sich auch die nächsten drei Sitzungen und ich hoffe, dass es auch für den Rest dieser Vorlesung eine gute Orientierung bieten wird, damit man in der Analyse einfach auch unterschiedliche Phänomene besser beschreiben kann. Heute geht es um rhetorisches Pathos und ganz konkret um die Tonspur der bukolischen Natur in der ersten Ekloge, die Garcilaso geschrieben hat. Zu Beginn möchte ich Ihnen über Formen und Funktionen des rhetorischen Pathos genaueres sagen und ich beginne noch einmal im Rückschritt zu der Frage, was ist überhaupt Rhetorik? Wir hatten ganz zu Beginn auch gerade über das Pathos ja einmal gesprochen. Wenn man es sich von der Grunddefinition einmal ansieht, dann ist Rhetorik und die Frage, was rhetorisch gutes Sprechen ist, überhaupt die Frage nach dem guten Sprechen. Ars bene dicendi heißt es in den antiken Rhetoriken. Das heißt, das definiert natürlich einen Anwendungsbereich, wie kann man gut sprechen, aber bei der Rhetorik schwingt natürlich auch immer der Zweck des Sprechens, der Zweck einer Rede mit. Und letztendlich ist jede Rhetorik Überzeugungsrhetorik. Ein Sprecher spricht jemanden an, setzt rhetorische Mittel ein, um diesen Empfänger der Rede zu überzeugen. Dabei spielt aber auch in den antiken Rhetoriken die Ethik mit hinein. Das heißt, der Orator soll natürlich auch ein ethischer Sprecher sein. Genauer der Frage nachzugehen, was Pathos in der Rhetorik bedeutet, ist es sehr hilfreich, zu einem der wichtigsten Texte zurückzugehen, den Sie auch auf Ihrer Bibliografie finden, und zwar den Lausberg, das Handbuch der literarischen Rhetorik. Da gibt es einige Paragraphen zu sogenannten affektischen Figuren. Das sind die Paragraphen 808 bis 851. Wenn Sie etwas ganz Konkretes, also auch mal in der Beschreibung eines Textes untersuchen müssen, dann hilft es sehr, sich da nochmal kundig zu machen, denn Lausberg weist auch gerade aus den antiken Rhetoriken im Detail nach. Ganz allgemein hält er zu den affektischen Figuren fest, dass es sich dabei nicht um den natürlichen Ausdruck eines wirklichen Affekts handelt, so Lausberg, sondern, Zitat, die durch automatisierte Mittel vorgetäuschte Äußerung eines Affekts. Das finden Sie direkt im Paragraph 808. Das darf man sich also schon mal vor Augen halten. Es geht bei diesen affektischen Figuren der Rhetorik nicht um Selbstaussprache, gefühlte Innerlichkeit oder romantische Subjektivität, sondern zunächst einmal um die Frage, wie man mit den Mitteln der Sprache in einer Rede Affekte vortäuschen und manipulieren kann. Zwar denken die antiken Rhetoriken das durchaus mit, dass man eigentlich den Affekt fühlen soll, wenn man ihn vermitteln will. Also das wird tatsächlich als eine Hürde formuliert, die es zu überwinden gilt. Aber es handelt sich dann nicht sozusagen immer automatisch um ein deckungsgleiches Phänomen. Also Gefühl und Sprache klaffen in gewisser Hinsicht durchaus auseinander. Lausberg zählt nun mehrere Mittel auf, die ganz konkret als Tropen quasi einsetzbar sind, um eine Rede affektisch zu steigern. Und genau dahin wollen wir ja mit dem bukolischen Pathos. Er nennt mehrere. Ich erwähne zunächst erstmal Dinge, die vielleicht offensichtlicher sind, nämlich zum Beispiel die Exclamatio, den Ausruf. Ja. Das erschließt sich, glaube ich, fast von selbst. Ein anderer Fall ist die Aversio, also die Abwendung zum Beispiel vom Publikum oder einer Sache. Das hat auch affektsteigernde Wirkung und ist ein ganz ähnliches Gegenmodell zur Apostrophe, also zum Ansprechen einer Figur, das sich abwenden hat, also quasi pathetischere Wirkung. Was Lausberg auch nennt, ist die Similitudo, also eine Form des Beweismittels, in dem man über Ähnlichkeitselemente appelliert an, so sagt er, allgemeine Erfahrungen des Natur- und des Menschenlebens. Das ist also auch ein Element, gerade wenn er es Beweismittel nennt, das zu diesem Komplex dazugehört, den wir bereits mit der Überzeugungsrhetorik der Gerichtsrede angesprochen hatten. Andere konkrete Mittel sind zum Beispiel Sermocinatio, das ist eine fingierte Rede, also eine zugeschriebene Rede, die historischen oder auch fingierten Persönlichkeiten in den Mund gelegt wird. Da gilt das Gebot der Wahrscheinlichkeit und durch diese Inszenierung als direkte Rede wird quasi der Inhalt affektischer. Ähnlich funktioniert die sogenannte Fictio Personae oder Prosopopeia, von der wir schon gehört haben. Das nennt Lausberg eine hochpathetische Figur. Das ist nämlich eine Figur, in der man entweder Dinge oder Tote oder zum Beispiel auch Kollektive sprechen macht. Also Sprecher, die eigentlich keine sind. Ja? Also ein Ding kann uns eigentlich nicht mit Sprache adressieren. Tote können es aus dem Totenreich eigentlich auch nicht. Und Kollektive, wie zum Beispiel die Nation, können auch nicht als eines sprechen. Wenn das so inszeniert wird, dann handelt es sich um die Prosopopeia. Und weil darin quasi die Fantasie besonders übersteigert wird, ist es eben eine hochpathetische Figur. All diese dienen, und damit komme ich zum letzten und wichtigsten Punkt, der auch bei Lausberg aufgeführt wird, all diese Elemente tragen bei zur Evidenzerzeugung. Evidentia ist mitten eigentlich die wichtigste Figur dieser affektischen Figuren, denn sie steht im Dienste der nun schon oft erwähnten Fantasia. Evidenz wird erzeugt, damit der Zuhörer gar nicht anders kann, als zu der Schlussfolgerung zu gelangen, die der Redner beabsichtigt. Das gelingt folgendermaßen, indem man Einzelheiten aufzählt und nachahmt, also im Sinne der Mimesis, und damit durch lebhafte Schilderung quasi einen Rahmen einer Handlung erzeugt, versetzt der Redner, so Lausberg, Zitat, sich und sein Publikum in die Lage des Augenzeugen. Das finden Sie auf der Seite 400 bei Lausberg. Dieser Aspekt ist das Allerwichtigste, dass man sozusagen ohne eine Szene tatsächlich bezeugen zu können, durch die Rede des Orators in die Lage versetzt wird, quasi wie ein Augenzeuge die Szene vor seinem inneren Auge zu sehen und sie sich eben in der Fantasia vorzustellen. Elemente, die dazu beitragen, dass das gelingt, sind detaillierte Beschreibungen, also Detaillierung, Beschreibungen im Präsens, die Verwendung konkreter Ortsadverbien, die Anrede von Figuren oder die direkte Rede der handelnden Figuren. Also man könnte sagen, alles, was eine Szene besonders lebhaft und konkret gestaltet. Und wenn Sie sich nochmal erinnern an das, was wir im Eingang der ersten Ekloge von Juan de Lencina gesehen haben, dann haben wir auch hier einige Elemente gehabt, die genau diese Plastizität der Szene erhöhen und steigern und damit eben Evidenz erzeugen. Das darf man sich auf jeden Fall merken, dass quasi rhetorisches Pathos ohne Evidenz Erzeugung nicht zu haben ist oder eben nicht die gleiche Wirkung entfaltet. Damit haben wir schon einige Formen abgehakt, die quasi zum rhetorischen Pathos dazugehören. Nun ist die Frage, was hat es denn mit der Funktion des rhetorischen Pathos auf sich, gerade in unserem konkreten Fall? Immer wieder verwende ich den Begriff des sogenannten Pitch. Pitch ist eigentlich ein linguistischer Begriff, bei dem es auch um die Tonhöhe und ganz konkret um die Erzeugung der Töne im menschlichen Organ quasi geht. Aber wenn man es auf eine rhetorische Analyse übersetzt, dann könnte man Pitch auch sowas wie eine inszenierte Dringlichkeit verstehen. Ja? Umso erhöhter quasi der literarische Pitch, umso stärker die affektische Dringlichkeit. Und das Ganze steht vielleicht im Zeichen dessen, was Jacobson die phatische Funktion genannt hat, nämlich dass der Kontakt zwischen Sender und Empfänger besonders betont wird. Das ist was, wenn man gerade diese soziale Interventionsqualität des bukulischen Pathos mitbedenkt, eigentlich sehr interessant. Auch in der Evidentia-Poetik und Rhetorik ist es ja die Interaktion zwischen Redner und Zuhörer, die im Vordergrund steht. Und Überzeugungsrhetorik hat somit eben immer auch eine Art soziale Stoßrichtung. Das kann man nun auf zweierlei Art interpretieren und ich werde es Ihnen nacheinander einmal vorstellen. Erhöhtes rhetorisches Pathos kann man, wie Gerhard Regen das für die italienische Literatur getan hat, im Sinne einer Poetik der Erschwerung lesen. Das haben Sie bei sich im Zitat Nummer 1. Regen geht hier insbesondere auf Bembo ein, der in der Nachfolge Petrarcas das pathetische Register immer dann gewählt hat, wenn es darum ging, frühneuzeitliche und gerade eben innerweltliche Subjektivität auszuhandeln. Sprich, ein pathetisches Register ist der Verhandlungsort innerweltlicher Subjektivität. Regen sagt ganz konkret schon zu Petrarca und dessen Liebeslyrik, es handelt sich dabei um eine, so Zitat, Selbstsorge, die einem zerborstenen Ich seine Integrität restituieren soll. Also hier zerborsten ist das Ich ja nur deshalb, nicht nur wegen des Liebesleides, sondern auch, weil es quasi von der göttlichen Transzendenz abgeschnitten wird. Insofern steigert sich das dann auch Regen zufolge bei Bembo, weil es dem nun gar nicht mehr um christliche Selbstfindung geht, das können wir sehr gut übertragen auf unseren Bereich der Compassio, sondern eben um Selbstsorge durch den erotisch-pathematischen Code. Also passiert hier eigentlich was ganz Ähnliches, was wir an Encina schon einmal durchgespielt haben. Regen nennt das eben konkret eine Poetik der Erschwerung. Sprich, es werden rhetorische Figuren wie die oben gerade eben genannten und beschriebenen eingesetzt, um den Stil zu erhöhen, also vom niedrigen Stil auf die hohe Stillage zu wechseln, den Pitch quasi zu erhöhen. Und was er auch noch sagt, und es interessant ist, dass er den Stil dort dann einen Platzhalter des Ethischen nennt und das eigentlich uns zuspielt, die wir gesehen haben, wie die innerweltliche Entdeckung des Pathos, des menschlichen Pathos, Hand in Hand gegangen ist mit der Loslösung von christlicher Ethik oder christlichen affektiven Skripten. Erinnern Sie sich auch nochmal daran, wenn es um die Frage des zerborstenen Ich geht, wie der Schäfer Fileno bei Encina sein Musikinstrument vor dem Tode zerschlägt und quasi diese Fragmentierung auch verkörpert. Das ist sozusagen die eine Stoßrichtung, in die man diese Poetik der Erschwerung lesen kann. Das andere ist ein Aspekt, den ich auch stark machen möchte in meinen Lektüren, und zwar die politische Funktion, letztendlich auch die soziale Funktion eines erhöhten Pitch in der frühen Neuzeit. Es gibt einen ganz interessanten Text von Lila Abou-Logoth über die Beduinenlyrik, in der sie schließt, dass jede stilistisch und rhetorisch erhöhte Tonlage einen Schutz bieten kann in restriktiven Gesellschaften. Also ganz konkret spricht sie von protective veils of form, also quasi Schutzumhängen der Form, die eine Aussprache von Inhalten erlaubt in Kontexten, in sozialen Kontexten, die eigentlich eine ganz andere Norm verkörpern. Konkret könnte man also mit Abou-Logoth sagen, dass poetische formale Erschwerung in restriktiven emotionalen Gemeinschaften sanktionierte Freiräume schafft für etwas anderes, für die Aussprache von etwas anderem. Aber um dieses andere sagen zu können, braucht man quasi das Renommee des hohen Stils. Ja, das wirkt wie so ein Schutzmantel um den widerständigen Inhalt herum. Und insofern wird sozusagen bukolisches Pathos auch lesbar als politische Intervention im Medium der Literatur, weil es nur durch diesen erhöhten Stil gegen die Regeln der hegemonialen Ordnung verstoßen kann. Abu-Lorod sagt ganz allgemein zu diesen Protective Veils of Form im Zitat Nummer 2: I want to suggest instead that these discourses are not templates, but rather languages that people can use to express themselves. In enabling people to express experiences, these discourses may enable them to feel those experiences. New combinations are always possible to give voice and perhaps life to new sentiments that go beyond what has already been said and felt. In that sense, poetry may be not just a symbol of the individual's freedom to defy culture's power to define and delimit experience, but also a tool to be used in that defiance. Mit dem Begriff der Defiance fällt natürlich die wichtigste Idee, die dahinter steckt, nämlich dass sogar Lyrik eben nicht nur Ausdruck von Freiheit, sondern auch Ausdruck von Widerstand, von Opposition werden kann. Und insofern will auch ich in dem, was folgt und auch insbesondere im Garcilaso-Teil immer wieder pathematische Subjektivität mit der Frage der politischen Opposition zusammendenken. Das ist bereits geschehen in einem, wie ich finde, immer noch sehr lesbaren und anregenden Buch von Chambers, Room for Maneuver, Reading the Oppositional in Narrative von 1991. Sie finden da auch ein Zitat direkt unter der Nummer 3. Er versucht eben zu denken, wie Literatur, die nicht offen revolutionär sein will, sondern widerständig im Sinne einer Opposition, wie die vorgeht, um sich sozusagen in einem bestimmten restriktiven Kontext äußern zu können. Und er erwähnt da interessanterweise eine ganz sprechende Metapher, die für unseren Fall der Bukolik in der frühen Neuzeit besonders hilfreich ist. Das ist das Zitat 3. I will want to propose a both-and view, arguing that it is literature's marginalization as court poet at the behest of the mighty and what might be called the flattery role assigned to it that enables it more covertly to act as an oppositional but not revolutionary wild child, the necessary disturbing force that the system cannot do without. It is this both-and situation that produces it precisely as a site where there is room for a positional maneuver. Chambers wählt hier die Ambivalenz des höfischen Poeten, des Court Poet und des wilden Kindes, Wild Child, die ganz eng in Verbindung stehen natürlich mit der Tradition der Bukolik, denn wie wir bereits bei Encina gesehen haben und auch im Kontext, gegen den er quasi angeschrieben hat, war die höfische Ekloge eben gerade oft im Dienste der Flattery-Role des Dichters gestanden, sprich die enkomiastische Lobrede im Kleid der frühneuzeitlichen Ekloge war natürlich eine ganz wichtige Funktion, aber wenn man dem Argument von Chambers folgt, dann war es eben genau dieser Ermöglichungsraum im Raum der politischen Macht, der dazu beigetragen hat, dass die Eklogenliteratur und die Bukolik allgemein auch Dinge sagen konnte, die sie vielleicht nicht sagen sollte und in dem Sinne Opposition wird, widerständig wird und zum Wild Child, also quasi dem Ideal des naiven Naturmenschen entspricht, der zumindest in späteren Texten immer wieder auch mit der Bukolik in Zusammenhang gebracht wird und sich denkbar einfach natürlich in diese Szenerie versetzen lässt. Das heißt, wenn Sie das nachvollziehen können, wie Chambers allgemein erstmal diese Frage der Opposition und oppositioneller Intervention von Literatur denkt und wenn Sie das dann noch mit dieser Metapher der Doppelung des Poeten in einen höfischen Dichter, der der Macht zuarbeitet und einem wilden Kind, das sich quasi aus dieser Macht herausnimmt und das System stört, genau so sagt es ja, dann haben sie auch gefasst, was eigentlich die Funktion des bukolischen Pathos im spanischen Siglo de Oro gewesen ist. Denn es ist eben wichtig für sich im Hinterkopf zu behalten, dass es pathematische Subjektivität nie Ausdruck von Individualität ist, und damit bin ich wieder am Anfang dieses ersten Teils, sondern pathematische Subjektivität ist die formale Verhandlung des Interstitiums, dieses Espace interstitiel zwischen Subjekt und Gesellschaft.